Kontinent. Das europäische Magazin.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Heute erwartet Sie ein nicht so ganz ernstzunehmendes Museum über Krabben in Großbritannien und ein Ausflug in die Welt von Commissario Montalbano, dem beliebtesten TV-Kommissar Italiens. Zuerst blicken wir aber etwas intensiver nach Portugal. Dort beendete vor 50 Jahren die Nelkenrevolution die Diktatur Portugals. António de Oliveira Salazar hatte ab 1932, nachdem die erste portugiesische Republik bereits 6 Jahre zuvor durch einen Militärputsch ihr Ende fand, damit begonnen, den sogenannten Estado Novo, den neuen Staat, aufzubauen. Ein diktatorischer Machtapparat, geprägt von Unterdrückung, der Abschaffung der Gewaltenteilung, Folter und Zensur. Bis es zur sogenannten Nelkenrevolution kam, der erfolgreiche Aufstand gegen Salazars Diktatur. Nelkenrevolution genannt, weil die begeisterten Portugiesinnen und Portugiesen auf den Straßen Nelken verschenkten und vor allem den Militärangehörigen in die Läufe ihrer Gewehre steckten. Und diese nahezu unblutige Revolution begann mit Musik. Am 24. April 1974 um 22.55 Uhr wurde im Radio das Lied E Depois do Adeus auf Deutsch und nach dem Abschied gespielt. Es war Portugals Beitrag zum Grand Prix d'Eurovision und bekam damals gerade mal 3 Punkte. In der Nacht des 24. Aprils wurde das vollkommen unpolitische Lied zum geheimen Staatssignal für die Aufständischen. Es war der Beginn der Revolution gegen das diktatorische Regime Salazars und ist seitdem zusammen mit Grandola Vila Morena tief in der portugiesischen Geschichte verankert. Franka Welz über den Klang und das Echo der Nelkenrevolution vor 50 Jahren, das bis heute in Portugal laut und deutlich nachhallt.
Paulo de Carvalho hätte die Nelkenrevolution beinahe verschlafen. In den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 stolpert der Mann, mit dem sie beginnt, aus einem Café. Während ein Freund ihn durch das nächtliche Lissabon nach Hause fährt, ahnt der damals 27-jährige Sänger nicht, dass er wenige Stunden später in Freiheit aufwachen wird und seine Musik eine wichtige Rolle dabei spielt.
Am nächsten Tag hämmerte jemand an meine Tür und weckte mich, gegen 1 Uhr nachmittags. So war mein Leben damals, spät ins Bett, spät aufstehen. Und sie sagten, es gäbe eine Revolution, alle sind draußen. Und ich meinte, sag mir nur, ist es gut oder schlecht, also noch weiter nach rechts. Das wissen wir noch nicht. Okay, dann lass mich weiter schlafen, sagte ich. Nein, Quatsch, ich bin sofort raus auf die Straße.
Nach einigen Stunden wird klar, Premierminister Marcelo Caetano, der 1968 die Regierungsgeschäfte von Diktator Salazar übernommen hatte, hat aufgegeben. Die Gruppe zumeist junger Offiziere, die das Regime nicht länger stützen wollten und sich damit auch gegen ihre eigenen Kommandeure gestellt hatten, hatte es gestürzt.
Foi uma alegria grande, sobretudo pelo desconhecido, porque nós estávamos.
Es war eine riesige Freude. Freude über das Unbekannte. Denn die meisten von uns begannen erst jetzt wirklich zu lernen, was Demokratie ist. Und so waren diese ersten Tage wie ein Wunder. Unheimlich schön.
Aqueles primeiros dias foi.
In der Diktatur gehörte Paulo de Carvalho nicht zur Gruppe der politischen Sänger. Er war Mitglied der populären Band Die Shakes, auch bekannt als die portugiesischen Beatles. Im Jahr der Revolution vertritt er Portugal sogar Anfang April beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Brighton und erlebt gegen eine gewisse Band namens ABBA sein sprichwörtliches Waterloo. Wirklich niemandem schwant, dass sein harmlos klingendes Liebeslied wenige Wochen später Geschichte schreiben würde, in der Nacht vom 24. auf den 25. April.
Faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do Adeus.
Um 22.55 Uhr läuft der populäre Song im Radio, wie so oft in diesen Tagen. Dieses Mal dient Paulo de Carvalhos E Depois do Adeus auf Deutsch nach dem Abschied jedoch als Geheimsignal für die Verschwörer in Portugals Kasernen. Alles läuft nach Plan, haltet euch bereit. Ein unverfängliches Signal, erinnert sich Vasco Lorenzo, heute 81 Jahre alt und Präsident der Vereinigung 25. April, damals einer der Mitverschwörer.
Era uma canção, na altura, vulgaríssima. Portanto, o transmiti-la mais uma vez não despertava.
Das war damals ein sehr bekanntes Lied. Es hat also keinen Verdacht erregt, wenn es noch einmal gespielt wurde. Und es wurde dann noch viel populärer, weil es als Signal für die Militäraktion am 25. April verwendet wurde.
Popular por ter sido usada como senha na ação militar do 25 de Abril.
Paulo de Carvalho, der bei seinem Eurovisionsauftritt in Anzug und Krawatte noch aussah wie der perfekte Schwiegersohn, plötzlich ein Held der Revolution. Während der ersten Tage in Freiheit feiern die Menschen ihn ausgelassen, zum Beispiel am 1. Mai.
Papa.
Und dann, als sie herausfanden, dass ich dieses Lied gesungen hatte, das geholfen hatte, auf der Straße, es gab niemanden, der mir nicht eine Nelke geben wollte. Ich konnte sie kaum in meinen Armen halten. Keine Ahnung, was ich mit den Blumen gemacht habe, aber ich habe sie bestimmt nicht mit nach Hause genommen. Ich habe sie wohl auch jemandem geschenkt. So begannen wir zu leben. Rasant. 48 Jahre lang kannten wir nichts anderes. Und wir wollten schnell aufholen.
Paulo de Carvalhos E Depois do Adeus war das erste Geheimsignal an die Verschwörer. Zur Hymne der Revolution wird dann aber ein anderes Lied. Das zweite und entscheidende Signal für die Streitkräfte geht am 25. April um 20 Minuten nach Mitternacht über den Äther.
Grândola, Vila Morena, Terra da Fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grandola, braune Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. In dir, o Stadt, hat das Volk das Sagen.
Grandola, Vila Morena, Terra da Fraternidade.
Das Lied heißt Grandola Vila Morena. Der Liedermacher José Afonso ist ein ausgewiesener Regimekritiker. Seine Worte im Radio ließen aufhorchen. Schon bevor der Mann mit der großen Brille und der hohen Stirn und dem häufig zerzausten Haar zur Stimme der Nelkenrevolution wurde, war er durchaus eine legendäre Figur, erinnert sich Paulo de Carvalho.
Wir nannten ihn Zeca oder Zeca Afonso. Er wollte kein Geld für seine Auftritte. Wenn er für die Menschen sang, bekam er oft nur, was sie übrig hatten, Kartoffeln oder Kohl. Das war ja fast schon kommunistisch, wenn du so willst. Du bestellst das Feld und ich singe für dich. Ich
canto para ti e tu das-me plantas.
Grandola Vila Morena.
Wer im Estado Novo im Verdacht stand, Kommunist zu sein, wurde verfolgt. Die politische Polizei PIDE verhaftete auch Zeca Afonso mehrfach. Er stand für eine neue Generation von Musikern, erinnert sich Luis Farinha, der Historiker und ehemalige Direktor des Aljube-Museums für Widerstand und Freiheit in Lissabon. Und für eine neue Art von Musik.
Eine Musik de protesto.
Protestmusik. Namen wie Adriano, Zeca und Mario tauchten auf. Aber auch Sergio Godinho, José Mario Branco und so weiter. Eine sehr starke und interessante Generation. José Mario Branco war hier im Aljube inhaftiert, bevor er nach Paris ging.
Das einstige Gefängnis inmitten Lissabons berühmtem Alfama-Viertel war bis 1965 die erste Durchgangsstation für mehr als 15.000 Dissidenten und politische Gefangene nach ihrer Verhaftung. Aber es gab noch andere Gefängnisse.
Zeca war in Caxias, dem Hauptgefängnis der politischen Partei PIDE. Fast alle von ihnen waren inhaftiert. Viele von ihnen machten Musik im Verborgenen. In und um Lissabon konnten die Gruppen manchmal heimlich Konzerte mit Zeca und anderen organisieren. Natürlich waren immer Polizisten dabei.
Claro que havia sempre polícias ali à volta.
Zeca Afonso hatte Teile seiner Kindheit und Jugend in Portugals afrikanischen Kolonien verbracht, später als Lehrer in Mosambik den Widerstand gegen das portugiesische Kolonialregime miterlebt. Der Kolonialkrieg war letztlich auch der Hauptgrund für den Aufstand, erzählt der damalige Mitverschwörer Vasco Lourenço. Er sagt, ihnen sei es vor allem darum gegangen, eine politische Lösung für den Konflikt zu finden.
Der Krieg tobte an drei Fronten. In Angola seit 1961, also seit 13 Jahren. In Guinea seit 1963, also 11 Jahre. Und in Mosambik seit 1964, also 10 Jahre. Und die permanenten Stabsoffiziere begannen zu argumentieren, dass es notwendig sei, eine politische Lösung für den Krieg zu finden. Denn Kriege lassen sich nicht militärisch lösen.
Hunderttausende junger Portugiesen wurden in diesen aus Sicht vieler sinnlosen Krieg geschickt. Viele kehrten nicht lebend daraus zurück. Der Unmut im Land darüber war groß. Und hier sahen Offiziere wie Vasco Lourenço ihren Ansatzpunkt. Portugals Problem war aus ihrer Sicht das Regime, das seiner Bevölkerung diesen Krieg aufzwang.
Es gab ein repressives Regime, eine Diktatur, in der es keine Freiheiten gab. Dies konnte nur durch einen Staatsstreich gelöst werden. Und da wird einem klar, dass man das tun muss. Was war der 25. April? Ein Staatsstreich. Als wir den durchführten, haben wir darauf geachtet, dass wir dem Land sofort ein politisches Programm vorlegen. Mit anderen Worten, wir mussten sagen, was wir wollten. Freiheit, Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit. Also Demokratie.
Diktaturen sterben, wenn sich plötzlich Gruppen, die grundsätzlich wenig miteinander anfangen können, bei bestimmten Themen auf derselben Seite wiederfinden. In diesem Fall erfüllten der Wunsch nach Freiheit und die Ablehnung der Kolonialkriege sowohl Teile des Militärs, eigentlich als Stütze des Regimes angelegt, als auch die sogenannten Cantores de Intervenção, die regimefeindlichen Sänger des Widerstands.
Künstler wie Zeca Afonso und José Mário Branco verband, dass sie das Schicksal ihrer Landsleute nicht losließ. In Portugal sang Zeca Afonso nach Kräften gegen die damals schon 48 Jahre währende Umnachtung des Landes an. Die Inspiration für seine Lieder fand er in den Regionen und bei den Menschen, besang ihre Erfahrungen, ihr Leiden, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, brachte unterschiedliche Stile und Traditionen zusammen und verband sie mit Elementen aus Portugals Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. 1700 Kilometer entfernt hat José Mário Branco 1963 in Frankreich eine Zuflucht vor dem Militärdienst im Kolonialkrieg gesucht. Und wurde erst dort im Exil zum Sänger, erinnert sich sein Sohn Pedro Branco.
Er erzählte oft diese Geschichte, dass er kein Sänger war, als er in Frankreich ankam. Er verspürte schnell den Drang, sich mit portugiesischen Dichtern und Künstlern zu beschäftigen, weil er so weit weg war, um seine Leute zu fühlen. Und dann hat ein Cousin meiner Mutter zufällig eine Gitarre bei uns vergessen und er fing an zu spielen. Mein Vater war ein Sänger, der seine Lieder wie eine Waffe benutzt hat.
Von nun an schreibt José Mário Branco politische Lieder und produziert die Musik anderer. Seine Botschaften gegen die Diktatur verbreiten sich. Andere portugiesische Protestsänger kommen zu ihm nach Paris. Das Haus der Brancos wird schnell zu einem Treffpunkt, gelegentlich zum Rückzugsort. Auch Zeca Afonso reist nach Frankreich und nimmt dort mit José Mário Branco sein Album Cantigas de Mayo auf und Grândola Vila Morena, das Lied über einen Ort in der südportugiesischen Region Alentejo.
Es ist ein Lied im Stile des Alentejo. Dort singen sie und marschieren dabei geradezu. Er hatte die Idee, das Geräusch von Schritten aufzunehmen. Lustig war, dass das später mit dem Militär in Verbindung gebracht wurde. Aber darum ging es ihnen nicht, sondern wie sie diesen Klang erzeugen könnten. Im Fall von Grândola dachte mein Vater, dass Schotter dem Geräusch von Schritten am nächsten kam. Also die Steine auf dem Boden und Füße, die darauf knirschen.
Grândola Vila Morena.
Für die Verschwörer des 25. April war klar, auf Paulo de Carvalhos unverdächtige populäre Ballade Depois do Adeus als erstes Geheimsignal musste ein Lied eines der Protestsänger als endgültiges Startsignal für die Militäraktion folgen. Ursprünglich hatten sie ein anderes Lied von Seca Afonso im Sinn, erzählt Vasco Lorenzo. Aber die Zensur hatte es verboten.
Und das Lied Grandula Villa Morena war nicht verboten und wurde deshalb ausgewählt. Es bedeutete, dass es von nun an kein Zurück mehr gab. Alles läuft gut. Schaut also nicht zurück. Jetzt müssen wir vorwärts gehen.
Dass das Lied nicht verboten war, grenzte an ein Wunder. Denn im Estado Novo herrschte eine strenge Zensur, erklärt Historiker Luis Farinha im Aljube-Museum Widerstand und Freiheit in Lissabon.
Das Regime hat gleichzeitig in vielerlei Form unterdrückt, zum Beispiel in der Kultur. Wir hatten keine Möglichkeit zu sehen, was im restlichen Europa gemacht wurde, zu lesen, was im Rest der Welt gemacht wurde und sogar unseren Künstlern zuzuhören, die sie für gefährlich hielten. Richtig? Es gab also eine sehr starke Zensur, die den Menschen den Zugang zur Kultur verwehrt hat.
Die Zensurbeamten des Estado Novo waren fleißig, aber oft nicht besonders gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Seca Afonso war ein Meister der gekonnten Metapher. Wie Grandola Villa Morena rutschte im Jahr 1963 auch sein Die Vampire den Zensoren durch.
A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas.
Die Vampire sind überall, heißt es hier, in den Häusern, in den Straßen. Nicht eben subtil, aber aus Sicht der Zensur offenbar unbedenklich. Pedro Branco hält das rückblickend für ein zweischneidiges Schwert. Die Zensur habe vor allem nach Schlüsselwörtern gesucht und subtilere politische Botschaften oft übersehen.
Wenn es nicht wörtlich das Wort Freiheit oder was auch immer enthielt, dann schien es nicht darum zu gehen. Vampiros war damals nicht verboten. Dabei ist das Lied super interventionistisch und super stark. Sie fressen alles, sie fressen alles, sie fallen. Vielleicht haben sie an Vampire gedacht oder an Tierchen oder an dicke Menschen. Viele Lieder und Texte und sogar Literatur entgingen den Zensoren, weil die dumm waren. Und das ist nicht nur ein Vorteil, denn wenn dumme Leute Macht haben, ist das gefährlich. Es ist gefährlich, weil dumme Menschen unberechenbar sind.
Zensur, Repression, Verhaftungen. Für die Kinder der Revolution wie Ana Matos Fernandes, Jahrgang 1982, unvorstellbar. Auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Capicua, gilt sie als Pionierin des portugiesischen Raps.
Meu nome é Ana e sou viciada em música. Ela quem me chama quando eu já não tô lucida.
Süchtig nach Musik sei sie, rappt Capicua hier. In Porto geboren, wächst sie in den 1980er Jahren mit den Liedern der Sänger des Widerstands auf und hält vieles zunächst für ganz normale Kinderlieder, bis ihr Vater ihr erklärt, dass die Texte verschlüsselte Botschaften enthielten.
E só quando meu pai me explica que aquelas letras não queriam dizer literalmente aquilo que estava escrito, mas que tinha uma mensagem.
Für mich als Kind war das, als wären sie plötzlich zu Superhelden geworden.
Na infância foi como se eles de repente se tornassem super-heróis.
Superhelden und Vorbilder, erzählt sie im Garten eines Cafés ihrer Heimatstadt Porto.
Eu acho que se
wenn die Generation damals den Mut hatte, Dinge anzusprechen, selbst wenn das politische Verfolgung und Exil zur Folge hatte und gefährlich für ihr Leben und das ihrer Familien war, dann denke ich, dass es heute ohne diese Einschränkung schon fast meine Pflicht ist, das Mikrofon als Lautsprecher für meine Anliegen zu nutzen.
Als Frau in der Männerdomäne Rap ist Feminismus Capicuas großes Thema. Ich sehe dich den ganzen Tag arbeiten, die Stadt der Männer säubern, für die Liebe oder wenig Geld, bis deine jungen Hände alt sind. So rappt Capicua in Que Fossa Essa Amiga, welche Kraft diese Freundin ist. Frauen in Portugal hätten dem 25. April viel zu verdanken, erklärt sie. Das gelte es nun zu verteidigen und auszubauen und sich nicht auf einem historischen Datum auszuruhen.
Eu acho que mais do que celebrar o Abril que foi, não é, como dia no calendário, como deu tudo.
Es ist ja nicht nur das Datum im Kalender, das alles verändert hat. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Und wir haben noch viel zu tun, insbesondere bei den Rechten von Frauen in Portugal, im Zusammenhang mit sozialen Fragen, Umweltfragen.
Capicua geht es darum, wie die Werte und die Geschichte des 25. April fortgeschrieben werden. Sie befürchtet einen Rückschritt. Ein ähnliches Unbehagen verspürt Afonso Branco, ein Enkel der Revolution. Buchstäblich, denn der 19-Jährige ist der jüngste Enkel von José Mario Branco, der im Exil zum Protestsänger wurde und den charakteristischen Sound der späteren Revolutionshymne Grandola Vila Morena ersann. Afonso Branco fühlt sich seinem Großvater sehr verbunden.
Ich bin meinem Großvater in gewisser Hinsicht sehr ähnlich. Auch ich sehe die Musik als Ausdrucksmittel und ich spüre auch ein großes Unbehagen in mir, das ich über die Musik gut ausdrücken kann.
O vizinho que diz ser feliz não tem certeza.
Afonso Brancos Mittel der Wahl ist sein Projekt Miss Universo. Er setzt so die Tradition der Widerstandssänger auf seine Art fort. Afonsos Song handelt von der Freiheit, die mehr Fragen als Antworten gibt, der Frage nach Identität, die sich heute mehr denn je stellt. Was es nach einem halben Jahrhundert Demokratie heißt, portugiesisch zu sein. Insbesondere der rasante Aufstieg der rechtsextremen Partei Chega, auf Deutsch es reicht, verstärkt das Störgefühl, das Afonso Branco und die Rapperin und Aktivistin Capicua verspüren. Afonso Branco beschäftigt das sehr, sagt er.
Na Rua mora meu país, há muito que há ditadura.
Sim, eu penso muito nisso. E então no ano passado eu lembro-me de episódio.
Letztes Jahr kam ich mal verärgert aus einer Klasse raus, weil wir offenbar immer erst einen gemeinsamen Feind brauchen und es erst sehr, sehr ernst und sehr, sehr dunkel werden muss, bis wir wirklich verstehen, was gerade passiert. Ich muss das nicht erleben. Für mich muss es gar nicht erst so weit kommen. Und es sollte auch nicht nötig sein. Es sollte nicht nötig sein, zu diesem Punkt zu gelangen, diesen Feind zu schaffen. Der Feind ist längst da.
Begriffe wie Feind liegen Julio Resende nicht. Den 41-jährigen Jazzpianisten zieht es eher auf die Seite von Gemeinsamkeit, Frieden und Liebe. Die Nelkenrevolution hat für ihn eine sehr persönliche, intime Bedeutung. Auch deshalb hat er ihr ein ganzes Album gewidmet, Sons of Revolution, Kinder der Revolution. Damit meint Julio Resende einerseits alle Portugiesinnen und Portugiesen, denn sie alle seien das Ergebnis einer Revolution, einschließlich derjenigen, die sie ins Leben gerufen hätten.
Somos o resultado de uma revolução, inclusive as pessoas que criaram a revolução, não é?
Und andererseits sich selbst, denn in gewisser Weise verkörpert Julio Resende einen bemerkenswerten Prozess, den die Nelkenrevolution ausgelöst hat.
Mostrar um pouco da minha história pessoal e que ela tem que ver com também a história de Portugal.
Ich wollte etwas von meiner persönlichen Geschichte zeigen, was sie mit der Geschichte Portugals zu tun hat und den Menschen damit sagen, dass es sehr schöne Dinge gibt, die aus Vereinigungen entstehen. Vereinigungen und Frieden schaffen einen schönen bunten Mix, der es wert ist, gefeiert zu werden.
Criam coisas bonitas e diferentes e misturadas que vale a pena.
Julio Resende bringt unterschiedliche Ebenen zusammen, nimmt große Umwälzungen wie die Nelkenrevolution oder den Kolonialkrieg im heutigen Guinea-Bissau, Mosambik und Angola und übersetzt das Große ins Kleine, beleuchtet, was das für einzelne Schicksale bedeutete, was auseinandergerissen wurde, aber auch, was zueinander fand.
Foi a guerra colonial que praticamente ajudou ou
es war der Kolonialkrieg, der praktisch auch zum Ende der Diktatur beitrug. Es war der Überdruss am Tod im Kolonialkrieg. Am Tod und an der Schande im Kolonialkrieg. Das liegt auch in meiner Familie. Ein Teil meiner Familie ist angolanisch und das Ende des Krieges hat in Portugal viele Fragen aufgeworfen und vieles in Bewegung gebracht und daraus bin ich hervorgegangen.
Ereignisse wie Portugals Nelkenrevolution werden oft vor allem mit Blick darauf betrachtet, was ein Ende fand. In diesem Fall die bisher am längsten andauernde Diktatur Westeuropas. Weniger Beachtung findet hingegen in der Regel, was im Nachklang daraus erwuchs, wie individuelle Dramen zu etwas Neuem führten. Etwa das Trauma Hunderttausender, die infolge der Revolution 1975 einstige portugiesische Kolonien wie Angola verlassen mussten und in Portugal eintrafen. Fast alle waren Teil der weißen Minderheit im zerbröckelnden Kolonialreich, aber eben nur fast alle.
Mein Vater war schwarz, aber weil er teilweise von Portugiesen abstammte, war er dort in Lebensgefahr. Obwohl er schwarz war und selbst aus Angola stammte und dort als Kind angolanischer Eltern geboren war, brachte ihn die Tatsache, dass er von Portugiesen abstammte, in Lebensgefahr und zwang ihn, alles zurückzulassen und zu fliehen.
Menschen wie Julio Resendes Vater werden in Portugal etwas euphemistisch retornados genannt, Rückkehrer. Der Begriff ist mindestens irreführend, denn wie er waren die meisten der sogenannten Rückkehrer Hals über Kopf geflohen und hatten sich in einem für sie fremden Land wiedergefunden, das sie bestenfalls vom Hörensagen kannten. Viele von ihnen mittellos und zutiefst verunsichert. Darauf zielt Julio Resende jedoch nicht ab. Er blickt weiter und gibt der Synthese, die in den Folgejahren stattfand, einen Klang. Menschen aus den Ex-Kolonien, die gleichzeitig Portugiesen und Afrikaner seien, die beides in sich vereinen. Das sehnsuchtsvoll ätherische Stück Anagramma, die Retornados lieben zwei Länder, bringt dies auf den Punkt. Und Resende geht noch ein Stück weiter, lässt anklingen, Portugiesisch und Afrikanisch könnten schwer zu trennen sein.
E nós também. Somos portugueses e africanos.
Er sagt das womöglich auch mit Blick auf Portugals jahrhundertewährende Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent und weil er nicht trennen will, sondern verbinden.
Ich mag die verschiedenen Farben, die dieses Album hat und die verschiedenen Gebiete, die es zusammenbringt und mit Wasser mischt, mit dem Wasser der Liebe. Und es vereint alle Länder und bildet einen neuen Teig.
Julio Resendes spezielle Mischung heißt Fado-Jazz. Musikalische Einflüsse, die ihn sein Leben lang begleitet und geformt haben, fließen ineinander. Ausdruck künstlerischer Originalität, aber eben auch zutiefst persönlich.
Es gibt einen gemeinsamen Ursprung zwischen Afrika und mir. Jazz ist die Musik, die ich spiele, und Fado ist die Musik aus Portugal. Es war ein organischer Prozess. Ich habe im Laufe der Zeit die Teile zusammengefügt und mein Puzzle, mein eigenes Bild gebaut. Und darauf bin ich sehr stolz. Es wurde mit Liebe, mit Feinfühligkeit für alle Seiten gemacht. Für den Fado und für den Jazz und offensichtlich Afrika.
Fado, Jazz, Afrika. Pronto.
Als Protestmusiker ist Julio Resende nicht bekannt. Dabei lässt neben seiner Freude daran, unterschiedliche Stile und Traditionen miteinander zu kombinieren, auch sein durch und durch humanistischer Ansatz gelegentlich an Seca Afonso denken. Resende spielt eher implizit gegen den politischen Trend im heutigen Portugal an. Der gesellschaftliche Wind ist zuletzt rauer geworden. Ein halbes Jahrhundert nach der Nelkenrevolution ist die rechtsextreme Partei Chega drittstärkste Kraft im Parlament und die öffentliche Debatte zusehend von Rohheit und Missklängen geprägt. Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte stehen womöglich irgendwann wieder auf dem Spiel.
Es gibt immer noch Gründe zu kämpfen, viele, und um weiterhin Protestmusik zu machen. Ich mag das Wort Protest. Musik, um zu kritisieren, Musik, um zum Nachdenken anzuregen, Musik, um die öffentliche Ordnung zu stören. Aber im guten Sinne. Es gibt Dinge, die überdacht werden müssen. Und in diesem Sinne bleibt Musik eine gute Möglichkeit, die Seele und das Denken anzuregen, etwas ins Rollen zu bringen.
Auch Paulo de Carvalho, der zufällige Held der Nelkenrevolution, glaubt, Musik erfülle weiterhin eine wichtige gesellschaftliche Funktion.
Ich denke, wir sind ein bisschen wie Journalisten. Wir berichten über das, was um uns herum passiert, nur eben in Form von Musik. Wir machen Lieder, aber wir geben auch Nachrichten weiter. Und früher, vor dem 25. April, konnten wir das nicht frei tun.
Das damalige Ringen um die Seele des Landes mag ein gutes Ende genommen haben. Der friedliche Militärputsch am 25. April 1974 eröffnete Portugal den Weg in die Demokratie. Aber es dürfte nicht das letzte Ringen gewesen sein. Doch auch heute treten Menschen mit ihrer Musik für eine Zukunft in Frieden und Freiheit und Demokratie ein. Unter ihnen Capicua, Afonso Branco, Julio Resende und viele andere. In ihrem Wirken klingt das ihrer Vorgänger nach als stetes Echo der Nelkenrevolution.
Von Portugal geht es nach Italien, genauer Sizilien. Kommissario Montalbano ist der beliebteste TV-Kommissar Italiens und in Süditalien zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Zehntausende Touristen pilgern nach Sizilien, um die Städten zu besichtigen, an denen Montalbano ermittelt. Veranstalter bieten spezielle Montalbano-Touren an. Stadtverantwortliche geben Plätzen Namen, die es bislang nur in der imaginären Welt der Camilleri-Krimis gab. Und Einheimische beklagen steigende Preise aufgrund des Kommissario-Tourismus. Die Verfilmungen der Krimis Andrea Camilleris erreichen in Italien Rekordeinschaltquoten. Und das bekommt nun eben auch der Tourismus von allen Seiten zu spüren. Der Beitrag von Jörg Seiselberg.
1500 Kilometer sind Francesca und Giovanni gefahren, um hier zu sein. Aus Pavia in der Nähe von Mailand in den Süden Siziliens. Wir sind Fans der Bücher von Andrea Camilleri und wir besichtigen hier die Orte des Kommissars Montalbano. Francesca und Giovanni stehen am Strand von Punta Secca, vor einer Villa, von deren Terrasse man fast ins Meer springen kann. Das schlicht verputzt, aber großartig gelegene Gebäude ist, in der Verfilmung der Bücher Camilleris durch die Reihe, das Haus des Kommissario Montalbano, Italiens bekanntesten TV-Kommissar, der an der Südküste Siziliens gegen Verbrecher und Korruption kämpft. Das ikonische Haus ist für Montalbano-Fans wie Giovanni ein Muss. Es ist bewegend. Bewegend, weil wir dieses Haus so häufig in den Filmen gesehen haben. Und jetzt hier zu stehen, ist ein besonderes Gefühl. Giovanni und Francesca, aus dem Norden Italiens gekommen, um sich auf die Spuren Montalbanos zu begeben, sind Teil eines Trends. In der Provinz Ragusa, in der die Bücher Camilleris verfilmt wurden, ist der Montalbano-Tourismus zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Eine Gegend, die wegen ihrer Barockarchitektur seit 2002 zum Weltkulturerbe gehört. Bürgermeister Giuseppe Cassi sitzt in Ragusa in seinem Amtszimmer im ersten Stock und freut sich über den wachsenden Tourismus. Es ist ohne Zweifel eine bemerkenswerte Entwicklung und sie ist in großen Teilen mit dem Phänomen Montalbano verbunden. Dadurch, dass die Serie fast in der ganzen Welt gezeigt wurde, gibt es einen speziellen Tourismus, weil die Menschen die Orte besuchen wollen, die den Hintergrund dieser Serie bilden. Und das hat uns sicher sehr geholfen. Nicht weit vom Rathaus entfernt steht Roberto Samito auf dem schönsten Platz Ragusas. Hier sind wir auf dem Domplatz, in Wirklichkeit. In der Montalbano-Fiktion sind wir hier auf der Piazza Vigatas. Also hier ist das Zentrum, das Herz Vigatas, der von Camilleri erdachten Stadt. In den Filmen ist dieser Platz sehr wichtig. Hier sehen wir Montalbano spazieren gehen, Fälle lösen oder mit Menschen reden. Es ist ohne Frage der zentrale Ort Vigatas. Das imaginäre Vigata der Bücher Camilleris, das in den Filmen zu sehen ist und das die Montalbano-Touristen suchen, befindet sich aber nicht nur in Ragusa, sondern verteilt sich auf mehrere Städte in der Gegend. Roberto Samito führt die Touristen zu diesen Orten. Der ehemalige Student der Kommunikationswissenschaften hat ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Visit Vigata, das Führungen anbietet für die Stadt, die es nicht gibt, die Montalbano-Touristen aber besichtigen wollen. Wie das erwähnte Haus Montalbanos am Meer, das 30 Kilometer südlich von Ragusa im kleinen Ort Punta Seca liegt. Das Haus von Montalbano muss man sich heute vorstellen wie eine Art Heiligenstätte. Die Leute kommen, machen Selfies. Das Haus drinnen kann man nicht besichtigen, denn es ist ein Bed and Breakfast geworden. Da muss man sich damit zufrieden geben, sich ein bisschen wie Montalbano vor dem Haus zu fotografieren. Punta Seca hat mittlerweile nach dem Montalbano-Autor Camilleri einen Platz benannt, eine Büste Camilleris aufgestellt und ein Parkplatz heißt offiziell Vigata-Parkplatz. Im realen Küstenort Punta Seca aber sind nicht alle begeistert vom Montalbano-Hype. In der kleinen Strandbar Piccola Oasi schimpft der 65 Jahre alte Michele. Die Preise und die Mieten sind hier überdurchschnittlich gestiegen. Es kommen Busse voll mit Touristen, um das Haus von Montalbano zu sehen. Und einige bleiben auch mehrere Tage und die Mieten steigen. Also, Montalbano hat uns hier im Ort keinen großen Gefallen getan. Arbeitsplätze in dieser strukturschwachen Region, auch dies haben Schriftsteller Camilleri und der von ihm ausgesuchte Regisseur Alberto Sironi mit ihren Montalbano-Werken erreicht. 28 Bücher hat der vor 5 Jahren verstorbene Sizilianer Camilleri geschrieben über seinen kauzigen, sehr menschlichen Kommissar und das pralle Leben seiner Heimatregion. Die Reihe hat daraus 35 Filme gemacht, von 1998 bis 2021. In Italien haben Montalbano-Folgen stets Einschaltquoten erreicht wie Fußball-Länderspiele.
Haben Sie schon mal den Begriff Karzinisierung oder Verkrabbung gehört? Ein Wort aus der Evolutionsbiologie, das genau das beschreibt, wonach es klingt. Die Entwicklung hin zu einem Krebstier. Das Interessante daran ist, dass diese Verkrabbung in der Natur mehrmals unabhängig voneinander passiert ist, also auch unter nicht artverwandten Tieren, was sich, wenn man lange genug abends googelt, im Internet zu einem Meme entwickelt hat, also einem das Internet übergreifenden Scherz. Der besagt, über kurz oder lang wird irgendwann alles am Ende zur Krabbe. Sollte Ihr Interesse am Thema spätestens jetzt geweckt sein, liegt in dem kleinen Küstenort Margate nahe London in Großbritannien ein kleiner Touristengeheimtipp. Das Crab Museum, ein Museum über Krebstiere. Zwar winzig, aber mit viel Augenzwinkern in der Lage, anhand der Krebstiere die ganze Welt zu erklären, sagt Konstanze Nastarowitz.
Okay, so we're at the entrance.
Wir befinden uns am Eingang des Museums. Wenn die Besucher ankommen, werden sie von einer Grafik begrüßt, die das Leben auf der Erde darstellt. Es ist eine Zeitleiste mit allem, was seit der Entstehung der Erde passiert ist. Wer im Krebstiermuseum von Margate durch die Tür tritt, steht in einem gelben Gang und direkt vor einem langen Zeitstrahl, der maßstabsgetreu die Entstehung des Lebens auf der Erde darstellen soll. Millimeter für Millimeter. Einer der Gründer, Bertie, geht die Wandbemalung Schritt für Schritt ab und erklärt, was es damit auf sich hat. In diesem Museum wird schnell deutlich, Menschen sind eben nicht das Zentrum des Universums, sondern reihen sich ein in eine lange Entstehungsgeschichte des Tier- und Pflanzenreichs. Sie sind ein kleiner Teil des Ganzen, genauso wie Krabben und Krebse eben. Unsere gesamte menschliche Geschichte existiert eben nur auf dem allerletzten Millimeter dieses Zeitstrahls. Noch bevor Besucher die eigentlichen Ausstellungsräume dieses Museums betreten, ist somit klar, hier geht es nicht nur um Krebstiere, hier geht es um viel grundsätzlichere Botschaften. Der Krebs ist in diesem Museum eher das Medium, um größere politische Themen zu erzählen, von Klimawandel bis hin zu Kolonialismuskritik. Die Gründer sind selbst keine Biologen, haben sich ihr Wissen zusammen recherchiert. Das Konstrukt Museum nutzen sie, um zum Gespräch anzuregen über die ganz großen Themen der Menschheit. Und das alles anhand von Krebstieren. Das wäre mit jedem Tier gegangen. Wir mögen Krebse, aber wir hätten auch ein Wurm-, Schnecken- oder Spinnenmuseum eröffnen können. Die ganze Natur ist miteinander verbunden und die Natur ist auch mit allem verbunden, was wir als Menschen tun. Also ja, es ist ein Krebsmuseum, aber es ist mehr als das. Es ist in gewisser Weise ein Museum über alles. Die Krebse werden in dieser bizarren und lustigen Ausstellung auch mal mit Hüten verkleidet und dienen als Darsteller in einer Vitrine, die das politische Leben im England der 20er nachstellt. Eine lokale Legende über einen gigantischen Krebs nutzen die Museumsgründer wiederum als Lektion für Kinder zum Thema Fake News. Das ist ein lokaler Mythos über einen riesigen Krebs, der vor der Küste von Margate gefunden wurde. Das ist ein guter Ausgangspunkt für Kinder, um darüber zu sprechen, was ist eine Geschichte? Was ist ein Fakt? Wie kann man den Unterschied zwischen einer Geschichte und einer Tatsache erkennen? Nur weil wir in einem Museum sind, heißt das, dass ihr automatisch alles glauben müsst, was wir sagen? Im zweiten Raum des Museums wird es dann zunehmend schwieriger zu verstehen, was die Tiere denn nun eigentlich noch mit den größeren Texttafeln zum Thema Kolonialismus oder Monarchie zu tun haben sollen. Man braucht etwas guten Willen und eine Prise Humor, um diese letzte Umdrehung des skurrilen Museums noch mitzunehmen. So geht es auch dem Besucher Josh aus London, der mit ein paar Fragezeichen vor der Kolonialismus-Tafel steht. Ich verstehe nicht wirklich, was Kolonialismus und Imperialismus mit Krebstieren zu tun haben, aber es ist interessant zu lesen. Dennoch bleibt dieser Ort ein interessanter Versuch, das Konzept Museum einmal ganz anders zu denken. Allzu ernst darf man die Ausstellung aber natürlich nicht nehmen. Und auf die Frage, warum die Gründer nicht stattdessen lieber in die Politik gegangen sind, gibt es eine eindeutige Antwort. Museen können radikaler sein. Sie können einen Sinn für Humor haben. Vielleicht kann auch jemand Politik lustig gestalten, aber vielleicht nicht unbedingt wir. Wir machen jetzt erstmal Museen witzig. Laut den Gründern hatte das kleine Museum im vergangenen Jahr etwa 80.000 Besucher. Manche, wie Josh, verlassen den Ort mit vielen Fragezeichen im Gesicht. Andere haben über lustige Krabbenwitze gelacht und wieder andere haben vielleicht dabei noch etwas über Kolonialismus gelernt. Alles ist erlaubt.
Das war Kontinent, das Europa-Magazin für heute auf SR2 Kulturradio. Mein Name ist Florian Mayer. Diese und alle weiteren Ausgaben finden Sie auf sr.de und in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.